Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema digitale Souveränität und warum dabei das Thema Barrierefreiheit wichtig ist. Es gibt aktuell in der IT oder im IT-Bereich eine starke Diskussion um das Thema Souveränität der Europäischen Union, weil bekanntermaßen die meiste Software und praktisch alles, was es an Hardware gibt, aus Ländern kommt, die politisch eine Schlagseite haben. Das war, was die Software anging, bisher kein super großes Problem oder wurde es zumindest nicht so wahrgenommen. Aber wir haben gesehen, dass Software als Druckmittel verwendet werden kann, dass Software ausspioniert werden kann, dass Daten abgegriffen werden und dass die Abhängigkeit sogar nochmal immer stärker wird. Wir haben ja ein paar große Softwareunternehmen, die praktisch die gesamte Software kontrollieren. Das sind Microsoft und Google vor allem, die den größten Teil zum Beispiel der Open Software oder die Internetplattform bereitstellen. Unter viel von dem, was sozusagen im Hintergrund läuft, also Cloud zum Beispiel, Amazon, Microsoft und so weiter. Wir haben gerade gesehen, dass Cloudflare, ein Service Provider für Internetplattformen, bei dem mal ausfällt, dass gleich das ganze Internet weg ist und ein großer Teil davon. Und das wird immer stärker als Problem gesehen, weil bisher war es nicht so, dass diese Macht relativ stark ausgenutzt wurde, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass Plattformen als Machtmittel missbraucht werden, dass Sachen ausspioniert werden oder dass Plattformen einfach abgestellt werden. Und wie gesagt, die Abhängigkeit nimmt eher zu, weil bisher hatten wir eher klassische Software wie Office und Suchmaschinen und jetzt haben wir KI. Und da muss man sagen, die meisten großen KI-Plattformen kommen ja entweder aus den USA oder aus China. Wir haben auch europäische Plattformen, die aber bislang noch nicht so dermaßen genutzt werden. Und da wird sehr stark über das Thema Souveränität diskutiert. Das heißt im Wesentlichen, dass man versucht, globale Plattformen durch Alternativen abzulösen, entweder durch Open Source oder durch europäische Alternativen. Generell sind wir ja sofort dabei, wenn es um das Thema Souveränität geht. Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich nicht von Plattformen abhängig machen sollte. Und es gibt ja auch durchaus Alternativen. Das Problem ist, dass viele dieser Alternativen nicht barrierefrei sind. Und dass da bisher auch gar kein Fokus drauf ist. Das ist eine der großen Stärken bei allem, was man an den US-amerikanischen Plattformen kritisieren kann, dass sie aber das Thema Barrierefreiheit relativ stark berücksichtigt haben. Das haben sie nicht freiwillig gemacht, das muss man gar nicht suggerieren. Also da ist natürlich ein Gewinninteresse dahinter, weil die eigentlich alle angloamerikanischen Staaten starke Gesetze für Barrierefreiheit haben. Zum Beispiel Google möchte sehr stark in den Bildungssektor oder spielt eine große Rolle im US-amerikanischen Bildungssektor. Und das geht nur, wenn sie barrierefrei sind. Also sie kriegen Public Money sozusagen in dem Bereich oder im Bereich der innerhalb der Behörden. Wenn zum Beispiel Google Mail als Mail-Service-Client verwendet wird, haben sie nur eine Chance, wenn die Software halbwegs barrierefrei ist. Gleiches für Microsoft. Ja, da gibt es durchaus Triebkräfte, die das auch aus eigenem Interesse sozusagen vorantreiben, die das Thema für wichtig halten. Aber im Endeffekt ist es einfach Gesetz in den USA, dass sie dort barrierefreie Software einkaufen müssen im öffentlichen Sektor und teilweise in der Privatwirtschaft. Und deswegen legen so die großen Plattformen wie Google, Microsoft und Apple stärkeren Wert darauf. Und hier sehen wir das große Problem, dass die deutschen oder die europäischen Alternativen bisher keinen Fokus auf das Thema Barrierefreiheit gelegt haben. Das heißt, wir sehen im Augenblick einige Eigenentwicklungen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber diese Eigenentwicklungen haben bisher noch keinen deutlich sichtbaren Fokus auf Barrierefreiheit gelegt. Mein Eindruck ist, dass sie sehr schnell aus dem Boden gestopft werden, die Plattformen, dass sie auch schnell entwickelt werden, schnell weiterentwickelt werden. Und vermutlich sind sie auch im Wesentlichen eine gute Alternative zu Microsoft Office oder Outlook und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Barrierefreiheit nach meinem Eindruck bisher nicht besonders hoch gewichtet wurde. Das hatte einen simplen oder mehrere einfache Gründe, über die wir im Podcast schon häufiger gesprochen haben. Einmal, weil die Entwicklung da relativ dynamisch ist. Das heißt, sie versuchen gerade sehr viel Energie in diese Plattform zu stecken, um die Kernfunktionalität zu entwickeln. Und bei Schnelligkeit wird Barrierefreiheit häufig runterpriorisiert. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir leider immer wieder machen müssen. Das zweite große Problem oder größere Problem ist aber, dass es einfach bei den Entwicklerstudios, Unternehmen an Barrierefreiheitswissen mangelt. Wir haben einfach ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland, vielleicht auch generell in der EU, dass wir einen Mangel an Barrierefreiheitsfähigkeiten haben. Also an Entwicklerskills, an die Fähigkeiten, barrierefreie Software-Applikationen zu entwickeln. Und das fällt uns gerade richtig, richtig auf die Füße, weil die USA auch hier in dem Bereich barrierefreie Softwareentwicklung einfach einen großen, ich will nicht sagen uneinholbaren, aber auf jeden Fall einen größeren Vorsprung haben und dementsprechend auch die Plattformen deutlich besser ausgestattet sind. Die USA haben ja einfach starke Gesetze in dem Bereich, den Americans with Disabilities Act, den EDA, und die Sektion 508, die beide das Thema Barrierefreiheit und Procurement, also Anschaffung, sehr stark fokussiert haben. Und diese Gesetzgebung, die gibt es teilweise in der Europäischen Union nicht. Also es gibt Gesetze, die aber zum Beispiel das Thema Arbeitsplatz-Software, da geht es ja im Wesentlichen drum, rauslassen. Also es gibt da keine starke Gesetzgebung, die das Thema Arbeitsplatzgestaltung betrifft. Und dadurch sind die Rechte der Arbeitnehmerinnen mit Behinderung bislang relativ wenig gestärkt, was barrierefreie Arbeitsplatzumgebungen angeht. Da hört man leider auch immer wieder Horrorstories, dass da irgendwelche Sachen nicht laufen, dass die Leute ihre Arbeit nicht machen können, weil die Software nicht barrierefrei ist. Das sind ja meistens dann Eigenentwicklungen, irgendwelche Sachen, die im Internet Explorer laufen und 10 Jahre lang nicht aktualisiert wurden. Und wo man sich auch meistens weigert, die Sachen barrierefrei zu machen, weil Barrierefreiheit und Menschen mit Behinderung bei der Priorität ziemlich weit unten sind. Das muss man leider so hart feststellen. Ganz korrekt ist das natürlich nicht. Also es gibt im Behindertengleichstellungsgesetz zum Beispiel in Deutschland durchaus das Recht der behinderten MitarbeiterInnen auf barrierefreie Arbeitsplätze, aber das wird bislang leider eher vernachlässigt, muss man vielleicht so nüchtern feststellen. Man sieht immer wieder, dass die Leute, die für die Anschaffung von Software zuständig sind, dass sie alle möglichen Prioritäten haben und Barrierefreiheit ist da ziemlich weit unten. Auch das Thema digitale Souveränität war relativ weit unten. Also man hat immer die einfachste Lösung genommen und tut es ja immer noch. Das ist dann Microsoft Office oder Google Docs. Man achtet da nicht wirklich darauf, so digitale Souveränität. Das Thema ist jetzt in den letzten Jahren aus gegebenem Anlass hochgekocht, insbesondere wegen der Trump-Administration 2. Wo man gesehen hat, dass da Druck ausgeübt werden kann auf die Softwareunternehmen. Aber es ist ja schon lange bekannt, dass da Probleme geben kann, dass da Datenabfluss stattfinden kann, dass die Zugänge abgeschaltet werden können, wenn irgendwelche Meinungen nicht gegeben sind. Also massive Eingriffe, die auch nichts mehr mit Demokratie zu tun haben und die auch den Softwareunternehmen selber schaden dürften. Aber die sind ja quasi gesetzlich verpflichtet, diese Eingriffe auch zuzulassen oder umzusetzen, was ihnen die Regierung sagt, die amerikanische. Und insofern muss man sagen, ja, digitale Souveränität heißt, dass man sich davon weitgehend entkoppeln muss, wenn man nicht abhängig werden will. Und was wir jetzt gerade sehen, ist ja die neue Dynamik, die habe ich ja schon gerade erwähnt, durch das KI-Thema, weil die USA die größten und bisher zumindest leistungsfähigsten Plattformen haben und die Chinesen da relativ gut aufholen, relativ nah dran sind. Wir haben jetzt die Wahl zwischen einem schwierigen Partner und einem sehr schwierigen Partner. Und ja, die dritte Wahl wäre natürlich selber zu gucken, dass man solche Plattformen herstellt. Das dauert natürlich ein bisschen, aber das wäre natürlich ein sinnvoller Schritt. Aber nur, wenn diese Plattformen auch eine vergleichbare Barrierefreiheit haben. Und da sind wir leider noch sehr weit weg von. Das Problem ist, dass digitale Barrierefreiheit tatsächlich in diesem Diskurs um digitale Souveränität auch gar nicht großartig vorkommt. Da gibt es berechtigte Argumente für digitale Souveränität. Über die Sachen haben wir ja schon gesprochen. Also, dass Datensicherheit gewährleistet wird, dass wir Ausfallsicherheit haben, dass unsere Services auch funktionieren, wenn die USA andere Ziele haben oder die Chinesen. Und dass unsere Daten natürlich auch, unsere Datenschutzgrundverordnung oder unsere KI-Verordnung, KI-Act, dass die sinnvoll umgesetzt werden. Das sind alles gute Argumente. Was man nicht hört, ist Barrierefreiheit und UX, User Experience. Das sind leider beides große Baustellen bei deutscher Software. Insofern muss man da, glaube ich, auch das Thema deutlicher hervorheben, dass man die UX, weil die UX von Microsoft Office ist auch nicht so prickelnd, auch wenn das immer gesagt wird. Und Google, ja, auch Google hat da seine eigenen Vorstellungen von User Experience oder Barrierefreiheit. Und die musste man nicht unbedingt teilen. Also da ist durchaus noch Luft nach oben. Und das wird aber nicht bisher gesehen. Diese bessere Qualität der Software wird bisher nicht als Argument genannt. Und das finde ich tatsächlich auch gefährlich. Weil wenn ich einfach nur die Software austausche, ohne die Leute mitzunehmen, dann kriege ich ein ganz großes Problem. Die Leute tun sich nämlich gerade der Verwaltung mit dem höheren Durchschnittsalter, tun die sich relativ schwer, neue Software zu benutzen. Da entstehen einfach enorme Reibungsverluste, ist mal ganz abgesehen vom Thema Barrierefreiheit. Und dann ist die Verwaltung bei der Umstellung einfach auch lahmgelegt, wenn die Leute sich einfach weigern oder nicht in der Lage sind, die Software effizient einzusetzen. Und diese Baustelle wird nach meinem Eindruck bisher relativ wenig diskutiert. Also den Leuten irgendeine Office-Alternative hinzustellen, die zwar alle Funktionalitäten enthält, die sie brauchen, aber die ganz anders aussieht als Microsoft Office, das kann nicht wirklich die Lösung sein. Das ist ein Thema, was wir jetzt nicht nur bei Plattformen sehen, die innerhalb der Verwaltung genutzt werden, sondern leider auch bei ganz vielen Dingen, die mit der Digitalisierung für die BürgerInnen zu tun hat. Wenn wir uns die Einführung der elektronischen Patientenakte anschauen, vor, ich glaube im Februar ist sie dann endgültig eingeführt worden, bundesweit oder im März, keine Ahnung. Und bisher nutzt sie ja eigentlich kaum jemand, einfach weil sie so schlecht zugänglich ist. Oder der elektronische Personalausweis. Ich glaube, heutzutage müsste eigentlich jeder einen Personalausweis haben mit elektronischer ID. Also das heißt, man könnte theoretisch bestimmte Services mit diesem Personalausweis verwenden. Sowas wie Identifikation bei Online-Shops zum Beispiel. Tut aber kaum jemand, weil die Funktionalität so schlecht umgesetzt wurde. Also nicht so, dass es bürgerinnenfreundlich ist. So, dass kaum jemand weiß, dass es diese Funktion gibt. Kaum jemand ist in der Lage, die Funktion zu nutzen. weil er die entsprechenden Daten nicht hat, also die ID zum Beispiel, den PIN zum Beispiel. Und dadurch fühlt man sich einfach sehr schwer, diese Dinge, die ja schon vorhanden sind, zu nutzen, weil es einem extrem schwer gemacht wird. Datenschutz hin, Datenschutz her, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber man übertreibt es da immer, man dreht das immer eine Stufe zu hoch und so wird es dann immer schwieriger, die Sachen effizient zu nutzen. Und dann macht man es den BürgerInnen einfach sehr unattraktiv. Mal abgesehen davon, dass da auch viel Unsicherheit damit verbunden ist. Der Staat selber muss tatsächlich mal besser werden. Deutlich besser, deutlich, deutlich besser, was UX und Barrierefreiheit angeht. Ich denke das Thema jetzt einfach mal zusammen, weil ich sehe, dass UX die etwas größere Dimension hat, was zum Beispiel ältere NutzerInnen angeht. Und hier muss man sagen, bisher ist der Staat hier deutlich schlechter als, weiß ich nicht, das Musterbeispiel ist natürlich Amazon. Kann man so sehen, kann man so sehen, aber der Staat selber ist hier, das habe ich ja schon am Beispiel der elektronischen Patientenakte und der EID dargestellt, ist hier nicht besonders gut, was die Barrierefreiheit und die UX angeht oder die Zugänglichkeit überhaupt von deutschen Tokens. Und das ist ein ganz großes Problem, weil die Digitalisierung im Prinzip daran scheitert. Wir haben schon eine Bevölkerung, die hier relativ skeptisch ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Also wir, Deutschland ist ja einer der Staaten, die am stärksten auf dem Bezahlen mit Bargeld beharren. Da gibt es Staaten in Afrika, die durchaus weiter sind. Und das ist auch nur ein Symptom. Also wenn irgendwas digitalisiert wird, dann wollen die Leute immer noch eine Telefonnummer und eine Faxnummer und eine Adresse haben, damit sie da weiß Gott was machen können. Und das zeigt einfach, dass die natürlich gibt es einen Widerstand bei den BürgerInnen, der auf anderen Faktoren beruht, aber es zeigt auch, dass der Staat einfach bei der Implementierung solcher Dienstleistungen bisher nicht besonders gut war, obwohl das ganze Thema ja deutlich implementiert wurde. Also im Online-Zugangsgesetz zum Beispiel steht deutlich drin, User Experience Tests müssen durchgeführt werden, wenn Services eingeführt werden. Auch Barrierefreiheit steht deutlich drin im Online-Zugangsgesetz, im Service-Standard, steht überall drin. Kann man gerne nachlesen. Und es wird nicht konsequent umgesetzt. Also, ich gehe mal davon aus, dass diese Tests auch stattfinden. Aber es wird nicht wirklich konsequent umgesetzt, weil wir sehen einfach an den Services, wie sie gestaltet werden, dass es da ein großes Problem gibt, dass es da vielleicht auch einen Widerspruch zwischen Nutzungsfreundlichkeit und überkomplexen Compliance-Anforderungen gibt, das weiß ich nicht. Aber so wie sie umgesetzt werden, sind sie bisher nicht wirklich attraktiv. Wenn man zum Beispiel keinen elektronischen Personalausweis hat, also keine EID, dann wird es auch schwierig mit dem elektronischen Postfach, also komplett digitaler Kommunikation. Es wird schwierig mit der digitalen Antragstellung, weil wie will man nachweisen, dass Hans Müller den Antrag gestellt hat und nicht irgendein Hacker in seinem Namen und so weiter und so weiter. Also es ist nicht wirklich sauber umgesetzt bisher. Und das fällt uns immer wieder auf die Füße. Das ist auch ein Grund, warum das Thema Digitalisierung in Deutschland so schleppend verläuft. Dabei hat der Staat einfach die Aufgabe beim Thema digitale Barrierefreiheit besonders vorzeigbar zu sein. Das ist der besondere bisher nicht, muss man leider sagen. Es gibt auch keinen anderen, der besonders vorzeigbar ist, aber der Staat hat halt die Aufgabe, wirklich für alle, auch für Menschen mit Behinderung oder für ältere Menschen da zu sein und seine Leistungen bereitzustellen. Ich glaube, der Wille ist durchaus auch da, nur an der Umsetzung scheitert es bisher. Und ja, das ist ein Grund, warum die Digitalisierung bisher so schleppend vorangeht in Deutschland. Schauen wir mal auf die Lösungen. Also generell bin ich kein Gegner der digitalen Souveränität. Ich finde sogar, dass da wesentlich mehr gemacht werden sollte und vor allem auch Open Source, also dass die EU hier ihre Fähigkeiten und Kapazitäten, die sie durchaus hat, auch in die Waagschale werfen sollte. Aber wie gesagt, das Thema Nutzungsperspektive der VerwaltungsmitarbeiterInnen oder der BürgerInnen muss da mit einbezogen werden. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht Downsizing bis zu betreiben, also wir schmeißen irgendeine amerikanische Plattform von heute auf morgen raus und bringen dafür irgendeine schlechte oder mittelmäßige lokale Lösung rein, sondern wir müssen wirklich gucken auf die UX, auf die Barrierefreiheit der Plattform. Und das heißt wiederum, dass wir massiv in die Kapazitäten investieren müssen. Das heißt, wir brauchen mehr, viel, viel, viel mehr Leute, die barrierefreie Software und Web-Applikationen entwickeln können. Wir müssen weg von diesem PDF-Thema, wir müssen weg von Fax, wir müssen weg von Telefonieren. Aber wir müssen auch die Lösungen, die wir bereitstellen, die müssen barrierefrei sein, die müssen nutzungsfreundlich sein, die müssen zusammen mit den BürgerInnen und den VerwaltungsmitarbeiterInnen entwickelt und weiter optimiert werden, bevor sie dann auf breiter Fläche ausgerollt werden. Und gerade Open Source bietet da einfach eine ganz gute Möglichkeit, weil man dann europaweit einheitliche Standards herstellen kann, weil nicht ein Staat das Thema Barrierefreiheit beackern muss, sondern viele Staaten es gleichzeitig machen können. Insofern sehe ich da durchaus auch Chancen, dass sich vieles verbessern kann, weil ich habe gesagt, US-amerikanischen Plattformen sind vorbildlich, aber die sind nicht alle gut und alle, vor allem sind sie nicht alle durchgängig gut, sondern da gibt es auch größere Herausforderungen und die Probleme, die dort bestehen, zum Beispiel, dass Office einfach total überladen ist, Microsoft Office, die kann man ja mit einer souveränen Lösung durchaus auch lösen und besser machen. Also man kann vieles besser machen, man kann auch barrierefreier werden, deutlich barrierefreier als die US-amerikanischen Lösungen. Aber dazu muss man das Thema überhaupt erstmal auf die Agenda bekommen. Und das sehe ich bisher nicht. Das ist ein ganz großes Problem. So, das war's für heute. Also ein langer, langer Kommentar zum Thema digitale Souveränität. Ich hoffe, dass ihr ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald!